Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
In dieser 8. Folge unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater weiter über die Polis und über den Staatsmann Solon und die solonische Gesetzgebung im antiken Griechenland. Heinz Bartha ist Professor für Zivilrecht in Innsbruck und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland.
Wir haben in der letzten Sendung bereits über die Entstehung der griechischen Polis gesprochen, ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr weitläufiges Thema. Auch in dieser Sendung sprechen wir über die Polis. Da gibt es wesentliche Punkte noch, die sehr, sehr wichtig sind. Zentrale Figur in diesem Prozess ist Solon, die solonische Gesetzgebung, die, wie wir gehört haben, auf den Grundgedanken der Freiheit, der Gleichheit und der politischen Teilhabe am Staatsgeschehen fußt. Wir haben über Freiheit und Gleichheit einiges schon gesprochen. Die politische Teilhabe ist ja ein wesentlicher Wert auch unserer demokratisch verfassten Gesellschaften. Wie muss man sich nun diese institutionelle Verwirklichung vorstellen? Wie hat sich dieser Teilhabegedanke auch ganz konkret gesellschaftlich ausgewirkt, manifestiert?
Wie schon erwähnt, hat Solon jeden Bürger an der Volksversammlung mit Sitz und Stimme teilhaben lassen. Er hat ferner bestimmt, seine Gesetzgebung erfolgte in Form von Einzelgesetzen, ich sage dann dazu noch etwas. Er hat dann auch bestimmt, dass jeder Bürger im Volksgericht, der Heliaia, teilhaben konnte. Das ist ein Gedanke, der eine frühe Demokratisierung des ganzen Justizwesens ausweist. Das ist also vielfach missverstanden worden, denn heute, das muss man schon selbstkritisch anmerken, entzieht sich die Justiz eigentlich der demokratischen Kontrolle weitgehend. Das war damals ganz anders. Da waren die Bürger voll in den Justizapparat integriert und es gab nicht diese Kluft, diese Trennung zwischen Recht und Volk, die heute immer wieder, häufig in Unkenntnis des historischen Hintergrunds, beklagt wird. Bei den Griechen war das anders. Was noch dazu zu sagen ist, ich habe jetzt die Institutionen genannt, Solon hat eine weitere Institution geschaffen, die Boule, eine Versammlung, die bereits dem Repräsentationsgedanken in der politischen Teilhabe Rechnung trägt. Aus den Phylen, das waren geografische Einteilungen Attikas, wurden je 100 Männer ausgewählt, die dann an der vorbereitenden Versammlung der Boule, die Volksversammlung, das Volksgericht ja gewissermaßen unterstützen sollten, dort tätig waren. Also das ist schon etwas sehr Erstaunliches, was gerne auch historisch unterschlagen wird, dass Griechenland nicht nur den Grundgedanken der Demokratie als Teilhabe am Staatsgeschehen kennt, sondern bereits auch den Repräsentationsgedanken. Das ist also nicht etwas, was erst in der Neuzeit entstanden ist. Zur solonischen Gesetzgebung noch ganz kurz Folgendes. Die Art der Gesetzgebung war eine Einzelgesetzgebung. Solon hat also eine Vielzahl einzelner Gesetze zu den verschiedensten Gesellschafts- und Problembereichen erlassen. Interessant ist, und das kann ich hier nur sehr kurz behandeln, dass er diese Einzelgesetze zusammengefasst hat in einem einigenden Grundgedanken, einem Grundkonzept, und das ist die Eunomia. Das Eunomia-Konzept, also das Konzept der Wohlgeordnetheit eines Staates durch Recht und Gesetz, das ist in diesem prinzipiellen Rahmengedanken integriert worden.
Das heißt, man kann schon bereits bei Solon von einem Kodex von Kodifikation sprechen?
Auch das ist natürlich umstritten. Ich glaube aber, dass man das bejahen sollte, denn die verschiedenen Einzelgesetze, die Solon erlassen hat, sind publiziert worden. Das ist auch eine sehr moderne Form. Wir haben das heute genauso, freilich auf anderen Materialien. Aber Solon hat alle seine Gesetze auf sogenannten Axones. Das waren Holzzylinder, die man drehen konnte, und da waren alle Gesetze bereits geordnet nach Behördenzuständigkeit aufgeschrieben. Jeder, und das ist der Grundgedanke, der bis heute trägt, jeder sollte Zugang zu den Gesetzen haben und niemanden sollte die Kenntnis der Gesetze vorenthalten werden. Das ist ein wichtiger Grundgedanke, der viel später dann auch in Rom zum sogenannten Zwölftafelgesetz führt, das ja mehr oder weniger auch in einer Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Volksschichten aus dieser Auseinandersetzung entstanden ist, weil die oberen Schichten, die Priesterschaft, die das Recht verwaltet haben, diese Rechtskenntnis anderen vorenthalten haben. Und natürlich immer wieder vermutet wurde, dass das nicht ganz unbeabsichtigt geschieht, sondern sich die Dinge richten zu können, wie man sie braucht. Solon ist da schon mit leuchtendem Beispiel publizistisch vorangegangen und hat seine Gesetze auf den Axones, beziehungsweise eine zweite Publikationsform war die, die konnte man dann auch an anderen Stellen aufstellen, durch sogenannte Kyrbeis. Das waren also Steinsäulen, auf denen die Gesetze aufgeschrieben wurden.
Ich möchte noch einmal zurückkommen zur politischen Teilhabe, auch um mir das ein bisschen besser vorstellen zu können. Wenn man diese politische Teilhabe sich mehr oder weniger eins zu eins vorstellen muss, das heißt, dass also jeder Bürger in der Vollversammlung vertreten war, wie groß waren diese Versammlungen? Da muss es ja auch Strukturen gegeben haben, wie so etwas organisatorisch abläuft. Das waren ja vermutlich dann sehr große Versammlungen, oder wenn auch jeder Bürger beim Volksgericht Sitz und Stimme hatte. In welcher Größenordnung hat sich das abgespielt und wie hat das Prozedere auch ausgesehen? War das zum Teil nicht sehr chaotisch, wenn da auch also jeder wirklich seine, unter Anführungsstrichen, Meinung hinzugeben konnte?
Na, vielleicht gleich, um am Schluss anzuknüpfen, die Bauern, die natürlich auch gekommen sind, wobei sicher nicht immer alle gekommen sind, waren zunächst eher zurückhaltend. Die mussten sich natürlich erst an diese Art der Kommunikation in größeren Einheiten gewöhnen. Aber man muss das auch erzieherisch sehen. Das hat also allen Teilnehmern immer Mut gemacht, eine Meinung wirklich zu äußern. In diesem Zusammenhang sollte ich einen Begriff also wenigstens erwähnen. Der Ort, an dem man sich zunächst getroffen hat, war die Agora. Die Agora war der Marktplatz, der bewusst angelegt wurde, nicht einfach nur um spazieren zu gehen, sondern um politische Treffen abwickeln zu können. Außerhalb dieser Treffen ist dieser Marktplatz, diese Agora, natürlich für vielfältige andere Zwecke benutzt worden. Für wirtschaftliche genauso wie für religiöse oder auch vielleicht für gerichtliche Entscheidungen und Gerichtssitzungen. Die Größenordnung, da wird natürlich gestritten drüber, aber Athen der solonischen Zeit war natürlich, das war noch keine Riesenstadt. Man nimmt an, dass Attika damals um 600 zwischen 20.000 und 25.000 Bürger hatte, wo man ja mal Kinder und Frauen abziehen musste und dann auch ins Kalkül nehmen muss, dass zu solchen Versammlungen nicht alle gekommen sind. Manche waren weg, manche waren verhindert. Es ist schon ein Phänomen, das nicht nur heute existiert, dass nicht alle immer interessiert waren am politischen Prozess. Aber der Prozentsatz dürfte früher doch sehr hoch gewesen sein, was die Teilnahme anlangt. Ich meine, da hat es eben die Hilfsorgane gegeben. Die obersten Staatsorgane hatten ja wieder Gehilfen, die mehr oder weniger diese Versammlungen geordnet haben, vorbereitet haben. Also das ist nicht nur ein unstrukturierter Haufen gewesen, sondern da hat man die Beschlüsse und was, worum es gegangen ist, durchaus schon mit einem Sachverstand vorbereitet, sodass also die Abläufe dann in zivilisierter Form vor sich gehen konnten.
Du hast es bereits angesprochen, Frauen und Kinder hat man abgezogen. Wie war die Stellung der Frau in dieser Gesellschaft? Gleichheit vor dem Gesetz, wie weit hat das auch Frauen betroffen? Wie weit war ihr Bürgerinnenrecht bereits verwirklicht?
Die Gleichheit galt auch für Frauen. Frauen waren auch Bürgerinnen, also dieser Polis. Was jetzt die volle politische Mitwirkung anlangt, da gibt es die spezifische Entwicklung in der Antike, dass diese politische Mitwirkungsfähigkeit und Rechtsfähigkeit, wie wir das nennen, charakteristisch an die Wehrfähigkeit geknüpft war. Und damit waren die Frauen von der unmittelbaren politischen Mitwirkung im Wesentlichen ausgeschlossen. Aber die Gleichheit hat für sie gegolten, die grundsätzliche Rechtsstellung. Die Frauen, das gilt eigentlich für alle Indoeuropäer, waren im politischen Prozess doch zurückgedrängt. Wenngleich man dazu sagen muss, die Stellung des Hausvaters, also des Pater Familias in Rom, in Griechenland, im alten Griechenland hat man den Kyrios genannt, war nicht so stark wie in Rom. Das zeigt sich vor allem an den Töchtern und Söhnen, die grundsätzlich mit dem vollendeten 18. Lebensjahr recht, also auch geschäftsfähig, rechts- und geschäftsfähig, also unabhängig geworden sind. In Rom waren die Söhne bis zum Tod des Vaters immer mehr oder weniger standen sie unter der Patria Potestas. In Griechenland war das nur vorübergehend. Aber eines ist doch in Erinnerung zu rufen, die griechische Frau war politisch gewissermaßen ausgeblendet. Bei sonstiger voller Rechtsstellung und Anerkennung, was Gleichheit, Bürgerrecht etc. anlangt. Was ich vielleicht noch kurz behandeln möchte, ist dieser Grundgedanke der Eunomia, der die solonische Gesetzgebung zusammenfasst. Zumal sich, wenn man von der Eunomia spricht, interessante Ausblicke über Griechenland hinaus ergeben.
Welche Ausblicke sind das, beziehungsweise wo lässt sich das am besten auch rückbinden?
Insofern, und das wird also, ist erst am Anfang der wissenschaftlichen Diskussion, man vermutet, es wird vermutet, dass Solon auch ägyptische Gedanken in sein Gesamtkonzept der Eunomia mit einbezogen hat. Ich habe schon erwähnt, Solon war ein weitgereister Mann. Er kannte Ägypten, war dort. Und Ägypten, das entzieht sich ja natürlich jetzt also unserer Diskussionsmöglichkeit, aber Ägypten war ein Kosmos von Staatsgeschehen. Die unglaublich alte und hohe Kultur, vor der die Griechen, und das darf man nicht vergessen, es wird gerne unterschlagen, geradezu in Ehrfurcht erschauert sind. Die Griechen hatten geradezu einen Minderwertigkeitskomplex, was die hohe ägyptische Kultur anlangt, in der Archaik noch. Und erst allmählich hat man mehr oder weniger versucht, auch dort Gesehenes, Erlangtes herüberzunehmen und unter anderem wird vermutet, dass der Gedanke der Eunomia von diesem Konzept der ägyptischen Ma'at beeinflusst ist. Dieser Ma'at war dieser Grundgedanke der Gerechtigkeit in der ägyptischen Kultur, Der Pharao war ja der Mittler in der Stellung zwischen den Göttern und den Menschen. Er war in eine starke Pflichtenbeziehung, sowohl nach oben als auch nach unten eingebunden. Und die Begleiterin des höchsten Gottes, des Sonnengottes, war Maat, und sie hat geurteilt über die Menschen. Vielleicht, dass ich also dir ganz kurz noch sage zu Ägypten. Ich meine, Ägypten, ohne Ägypten wäre manche Entwicklung in Europa nicht möglich gewesen. Vielleicht als kleines Beispiel, das in diese Sendung noch passt. Wir sind uns gar nicht bewusst, dass unser Gerechtigkeitssymbol, die gleicharmige Waage, das Gerechtigkeitssymbol des ägyptischen Totengerichtes ist, das mehr oder weniger die Maat handhabt und am Ende nach dem Tod eines Menschen seine Taten gegen gewissermaßen den Sollbereich abwiegt. Sein und Haben, was hat er gemacht, was hat sie gemacht, ja, werden am Ende des Lebens abgewogen. Darin liegt natürlich eine wichtige Voraussetzung für viele rechtliche und allgemein kulturelle und ethische Weiterentwicklungen. Darin liegt einerseits die Individualisierung, aber auch schon die Zuordnung von Fehlern, Verschulden, religiös könnte man sagen, sündhaften Verhalten, zum Einzelnen. Das erscheint heute so selbstverständlich, aber das war ein Prozess, für den auch Solon sehr viel in der europäischen Entwicklung gemacht hat, der üblicherweise kaum reflektiert wird, das Herauslösen des einzelnen Menschen aus seinen kollektiven Verstrickungen, aus Familie, aus Verwandtschaft, aus größeren Beziehungen heraus. Für die Polis musste der Einzelne, um mitwirken zu können, aus diesen Gemeinschaften herausgelöst werden, zum Individuum gemacht werden, ohne aber diese Gemeinschaftsbeziehungen im Hintergrund zu zerstören. Das war ein wichtiger Schritt, den Solon gesetzt hat.
Ich möchte abschließend noch einmal kurz zusammenfassen, beziehungsweise, dass du das auch zusammenfasst, dieses Konzept, dieser Entwurf der Polis, auch diese Werte, die ja auch unsere Gesellschaften, unsere politischen Gesellschaften heute noch tragen, ist also ganz, ganz maßgeblich gewesen für die spätere Entwicklung, gerade in Wertediskussionen. Und wir haben bereits in einer der früheren Sendungen darüber gesprochen, sind ja etwas, wo immer wieder in der Diskussion eigentlich herauskommt, dass das vor allem religiöse Einflüsse, religiöse Entwicklungen waren. Nun hören wir doch immer wieder, dass grundlegende gesellschaftliche Werte sich aus einem ganz anderen, nämlich auch eigentlich aus einem säkularen Prozess heraus entwickelt haben. Kann man das nochmal ein bisschen klarstellen? Also diese Werte, gerade Freiheit, Gleichheit, politische Teilhabe, wie diese Werte dann auch wirklich entstanden sind?
Also die Verwirklichung dieser Werte hat mit Religion relativ wenig zu tun. Das muss man sagen. Auf der anderen Seite war es natürlich so, und den Eindruck möchte ich nicht verwischen, dass die griechische Kultur sehr wohl in einen religiösen Kontext eingewoben war und gekannt hat, wobei das Spezifische der griechischen Kultur darin bestanden hat, dass die Politik die Religion getragen hat. Da gab es keine eigene Struktur, keine Kirche, keine mächtige Priesterschaft, mit ganz wenigen Ausnahmen wie Delphi etwa ausgenommen, die großen Orakel. Aber die Religion war ein Teil des politischen Systems. Wir wissen ja durch wichtige Untersuchungen von Jan Assmann für Ägypten, dass die Reihenfolge höchstwahrscheinlich die war, dass nicht die Religion älter ist, sondern dass die Religion ein Teil des politischen Konzepts wurde und von der Politik genutzt wurde, um mehr oder weniger Herrschaft, Macht, Staatsinteressen abzustützen. Und Recht und Religion, Politik, dienen ja alle gemeinsam dem Erhalt einer Gemeinschaft mit unterschiedlichen Akzentuierungen. So war das auch in Griechenland. Und Griechenland geht hier einen Weg, den die großen Kulturen der Antike, des Altertums, Ägypten, der mesopotamische Bereich, bereits, wenn auch in akzentuiert anderer Weise, vorgegangen sind. Mit anderen Akzentuierungen, vor allem im politischen Bereich, in diesem Kontext hat sich auch Griechenland bewegt.
Das war Susanne Barter im Gespräch mit ihrem Vater Heinz Barter. Er lehrt in Innsbruck Zivilrecht. Der erste Band seines mehrteiligen Werks Graecanon Leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland umfasst 680 Seiten und ist im Harasowitz Verlag erschienen. Sie hörten?
Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Barter.